Hallo bei Hallo Wunschkind, meinem Podcast für den Kinderwunsch und für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich sitze heute mal nicht alleine. Ich habe jemanden vors Mikro geholt und das ist kein geringerer als meine bessere Hälfte. Hallöchen.
Hi, ich bin der Mann im Hintergrund sozusagen. Sonst höre ich ja eher zu, aber heute darf ich selbst noch zu Wort kommen.
Hörst du wirklich zu?
Meistens schon.
Manchmal, ab und zu mal hört ja vielleicht mal kurz rein, oder?
Doch, ja schon immer.
Heute sprechen wir über ein Thema, was vielleicht viele Männer betrifft, mehr als man denkt. Ich bin ehrlich gespannt, wie es heute wird, denn, ja, worüber sprechen wir denn heute eigentlich?
Wir sprechen heute über ein Thema, was definitiv ein typisches Smalltalk-Thema ist oder auf keinem Stammtisch besprochen wird, sondern eher um die männliche Seite, also um Themen wie Spermiogramm, welchen Anteil hat denn der Mann beim Thema Kinderwunsch und ja, da wollen wir euch einfach mit auf die Reise nehmen und euch mal ein bisschen berichten, was wir so gemacht haben.
Genau, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge von Hallo Wunschkind. Bis später.
Lass uns loslegen.
Machen wir. Jetzt sitzen wir hier zusammen auf der Couch.
Genau, und Nacht. Eine Partnerfolge für deinen
für meinen Podcast. Genau, um das einfach zu teilen, weil wir einiges erlebt haben, was wir damals natürlich nicht so cool fanden.
Ja, war schon eine schwierige Zeit und schon, ja, es hat ziemlich lange gedauert und der Weg war tatsächlich nicht einfach. Also man musste schon sehr stark zusammenhalten, gemeinsam die Ziele haben und gemeinsam das Ziel auch erreichen wollen. Ne? Das ist tatsächlich.
Die Zeit war ja ungefähr bei so 2 Jahren waren wir ja, hat das Ganze gedauert. So von, wir wollen ein gemeinsames Kind haben. Ich hatte ja schon mein Sohn, der war damals 8. Ja genau, der war 8. Und wir hatten gerade unser Haus gebaut. Ich glaube, ja, das war kurz vor der Hochzeit. Die Hochzeit, die hat man relativ spontan geschmissen. Und kurz vorher haben wir uns überlegt, yes, jetzt wollen wir gemeinsam ein Kind haben. So war das. Und es klappte nicht, doch beziehungsweise es klappte relativ schnell, aber nicht so wirklich. Aber das habt ihr alle schon gehört in den letzten Folgen. Und am Ende drehte sich das ja tatsächlich um dieses Thema ständig, was wir, glaube ich, beide nicht gedacht hätten, oder?
Ich glaube, so das erste Mal, man freut sich, man hat ein positives Testergebnis und man setzt sich auch das erste Mal mit dem Gedanken auseinander, so hey, ich werde jetzt Papa, ich werde Vater. Das war schon ein sehr beflügelndes Erlebnis, ne, muss man einfach sagen. Und das war dann so mit einem Fingerschnipp halt vorbei. Ne? Das war so das erste Mal, so das Schwierige. Und dann kam halt natürlich dieses Wiederholende, dass sich das immer wieder wiederholt hat, diese biochemischen Schwangerschaften und immer wieder dieses, es kommt etwas, dann ist es wieder weg. Das war dann irgendwann schon schwierig, das halt immer wieder durchzuerleben, ne? Immer wieder dieses Gefühl zu haben, es kommt was, dann ist es wieder weg.
Vor allem, man verliert ja auch den Glauben daran und das Vertrauen, dass es überhaupt mal anders werden wird, weil du bist ja immer in dieser Wiederholungsschleife, ne? Und wir haben ja auch, muss man ja sagen, wir haben ja nicht immer nur das Gleiche gemacht oder sind dabei geblieben bei dem, was wir hatten, sondern wir sind ja auch wirklich ja durch verschiedene Checks gegangen. Und ich hatte da ja auch erstmal meine Hashimoto-Diagnose, die ich ja vorher schon auch wusste, wo ich aber auch nicht gedacht hätte, dass mir das so im Weg stehen würde oder beziehungsweise du weißt ja nicht, woran liegt es denn eigentlich? Und man kann ja nur versuchen, die einzelnen Schritte zu gehen. Du brauchst erstmal einen Arzt, der einen Check macht. Dann brauchst du jemanden, der dich irgendwo hin überweist. Und natürlich hat uns ja dann irgendwann, nach einem Jahr ungefähr war das ja, dieses ganze Thema in die Kinderwunschklinik Nummer 1 geführt. Und ich bin ganz froh, die haben auch relativ schnell ein Basisspermiogramm gemacht. Ich würde sogar sagen, es war auch eins der ersten Dinge, die sie da getan haben, weil vor uns, das war, glaube ich, war auch beim ersten Mal, als wir da waren, war tatsächlich ein Paar, was wir so mitbekommen haben, die sind 2 Jahre da ein- und ausgegangen, haben, ich weiß nicht, wie viele Kinderwunschbehandlungen da schon gemacht, auf jeden Fall waren es 2 Jahre, und da waren die an dem Tag vor uns beim Gespräch zur Auswertung vom Spermiogramm, was total vernichtend war, ja. Also die Ärztin, die hat gesagt, dass der Mann keine Spermien hatte, die intakt waren. Oder generell, also ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall war ich echt geschockt, dass sie 2 Jahre lang irgendwelche Behandlungen gemacht haben und das nach 2 Jahren erst getestet haben. Das war bei uns anders. Das Basisspermiogramm war ja gut.
Genau, also das erste Spermiogramm in der Kinderwunschklinik 1 war ja hervorragend, ne? Also da waren ja
Hervorragend.
hunderttausende junge Stiere, die einfach nur darauf gewartet haben,
Natürlich.
irgendwelche
Hui.
Eizellen zu befruchten.
Genau, und natürlich waren wir da mehr als erleichtert, ja. Du hast ein gutes Ergebnis, du hörst mal was Schönes, es ist alles super, eine Baustelle weniger, check. Es sind ja sowieso schon 100 Dinge, auf die man sich konzentrieren muss, und wenn dann etwas wegfällt, worum man sich nicht kümmern muss, ist es ja echt was Schönes. So. An dem Punkt standen wir ja in der KIWO 1 und dann sind wir ja gewechselt, weil das ja auch im Endeffekt nicht zielführend war. Also im Mai, weiß ich, hatte ich die, Ende Mai hatte ich die Bauchspiegelung, da habe ich ja ganz viel reingelegt, weißt du ja, war ja damals für mich.
Genau.
Habe ich euch das erzählt, als ich von der Bauchspiegelung. Weißt du das noch?
Du warst ziemlich gut gelaunt.
Oh mein Gott, ich weiß nicht, was die mir da gegeben haben. Auf jeden Fall war das tatsächlich echt extrem krass. Ich bin nach Hause und habe Quasselwasser getrunken. Oder wie würdest du es bezeichnen?
Ja, du warst
Ich
ziemlich gut gelaunt
weiß, wir
und wir
haben
sind dann irgendwie stundenlang spazieren
nach der
gegangen.
OP, ja, genau, ich kam nach Hause. Ich war so aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte, jetzt ist was Entscheidendes passiert. Wir sind stundenlang hier durch die Gegend gelaufen. Und ich habe 2 Stunden ohne Pause geredet, weil ich so euphorisch war. Ich weiß nicht, was du dabei gedacht hast, aber ich war gut gelaunt. Ich habe gedacht, yes, das war jetzt ein ganz wichtiger, entscheidender Schritt in die richtige Richtung. War es vielleicht auch. Ich weiß es nicht, aber ich hatte sehr viel Hoffnung. Und vielleicht waren es 2 Wochen später. Wir waren ja dann in der zweiten KIWO und hatten vorher dieses Gespräch gehabt mit der Ärztin. Sie hat uns gesagt, wir machen eine Vitalstoffanalyse von euch beiden und ein erweitertes Spermiogramm. Und dieses Wort, erweitertes Spermiogramm, das habe ich so gar nicht, keine Ahnung, ich habe das so gar nicht realisiert, dass das irgendwas großartig anderes sein sollte, was sie da in der ersten Kinderwunschklinik gemacht haben. Wir sind getrennt dahin gefahren, ich weiß das noch, weil wir verschiedene Termine bekommen hatten. Dann bist du nach Hause gekommen und hast mir was von dem erweiterten Spermiogramm erzählt, dass du das gemacht hast. Wir mussten dafür bezahlen, du hast dafür 300 Euro
Ich weiß es nicht mehr.
ungefähr bezahlt. Und ich habe noch gesagt, du bist ja verrückt. Wir haben doch schon eins gemacht und jetzt gibst du dafür so viel Geld aus. Ich wusste aber auch nicht so ganz konkret, was das jetzt genau, ja, wo der Unterschied liegt zu dem anderen Spermiogramm. Ich habe mir nur gedacht, wir haben doch schon eins gemacht, das hat die Kasse bezahlt. Warum müssen wir jetzt ein Spermiogramm machen, was so viel Geld kostet? Und ja, die Vitalstoffanalyse, weiß ich noch, das ging, da mussten wir gar nichts zu bezahlen. Da kam ein paar Wochen später auch der Anruf von der Ärztin, um das, es war halt damals auch Corona, wir waren nicht persönlich da mit der Ärztin, wir haben die auch nie gesehen. Die hat uns angerufen und dann hat sie uns ja mitgeteilt, dass von der Vitalstoffanalyse, bei dir war ja noch Platz nach oben, ne? Hat sie ja gesagt.
Ja.
Ja, vor allem bei dem Vitamin D3, das war ja kaum messbar. Das war irgendwie ein Wert von 3 oder von 4. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel bei 70, das ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Wert. Muss man halt auch immer schauen, wie ist das Kalzium im Blut, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber 3 ist definitiv viel, viel, viel zu wenig.
Also es war ja tatsächlich so, dass wir dieses erweiterte Spermiogramm gemacht haben und wir haben uns eigentlich nichts Böses bei gedacht. Ne? Ich meine, die erste Kinderwunschklinik hat gesagt, das ist super. Ne? Tausende junge Stiere, die da voll abgehen sozusagen. Ne?
Haben Sie das gesagt?
Ja, so
Ja.
ungefähr. Ne? Haben sich ja dargestellt. Also alles tippitoppi paletti. Und dann kam halt der totale Schocker. Und zwar sagte die Kivo-Ärztin dann im Telefon, sorry, aber so wie es da aussieht, wird das nichts mit natürlicher Befruchtung.
Der Unterschied aber zu einem Basisspermiogramm ist zum Beispiel, dass die DNA-Strangbrüche nachgewiesen werden, diese DNA-Fragmente sozusagen. Die gehen zum Beispiel davon aus, wenn man mehr als 30% Spermien mit defekter DNA hat, dann ist die Zeugungsfähigkeit so weit herabgesetzt, dass eine spontane Empfängnis einigermaßen unwahrscheinlich ist.
Man muss aber auch dazu sagen, Achtung, diese DNA-Fragmente, die sind völlig normal. Also jedes Spermium hat halt nur gewisse Teile der gesamten DNA oder die DNA ist irgendwie immer zum Teil fragmentiert. Und im Zuge der Zellteilung bei einer befruchteten Eizelle setzen sich die DNA-Ränge wieder so passend zusammen, dass der Körper die auch zum Teil wiederherstellen kann.
Aber wenn es aber zu viele DNA-Fragmente sind, genau, dann können die nämlich dafür sorgen, ja, dass Befruchtungen ausbleiben oder Einnistungen ausbleiben oder einfach ja, früher Fehlgeburten, auch wenn du gar nicht weißt, dass du vielleicht schwanger gewesen wärst, sich das vorher schon verabschiedet, kann es sein, dass es daran lag.
Genau, es kann auch daran liegen, dass dadurch halt biochemische Schwangerschaften entstehen. Ne? Also eine Eizelle wird zwar befruchtet, weil das Spermium vielleicht noch fit genug war, sein Ziel gefunden hat, die Eizelle befruchtet hat, aber dann ist es ja so, dass der Organismus auch diese Möglichkeit hat, wenn sich etwas falsch entwickelt, vielleicht weil irgendwelche DNA-Schäden drin sind, irgendwelche Sachen entstehen würden, die nicht gewollt sind, dass der Körper dann halt diese Eizelle wieder abstößt. Ne? Das sind dann halt theoretisch diese biochemischen Schwangerschaften.
Die Quote an Spermien mit defekter DNA lässt eine gewisse prognostische Aussage darüber zu, wie befruchtungsfähig dein Sperma ist. Und zwar gehen die da nach einem DNA-Fragmentationsindex, zum Beispiel, fangen wir mal an, bei 0-15%. Also wenn du DNA-Fragmente zwischen 0-15% hast, das kann man nämlich messen in diesem Spermiogramm, sagt es einfach aus, dass eine Schwangerschaft sehr wahrscheinlich auf dem schönen herkömmlichen Weg möglich ist. Wenn die Fragmente zwischen 15-25% liegen, ist es zwar auch möglich, könnte aber länger dauern.
Und diese Kinderwunschärztin am Telefon sagte halt, dass mein Spermium so krass fragmentiert ist, also über 30%, also eine natürliche Befruchtung kann gar nicht stattfinden.
Ja, 34% waren
es. Ja, oder 34. Auf jeden Fall sagte sie, ist halt absolut unmöglich. Und das war natürlich.
Wobei man da auch sagt, wenn es über 50% geht, dann ist hier eine Schwangerschaft auch mit IVF oder ICSI sehr, sehr unwahrscheinlich. Also natürlich ist es nie 100%. Das ist immer alles eine Momentaufnahme. Aber das war so die Aussage der Ärztin, dass man da auch mit Ernährung nicht viel reißen kann oder mit Nährstoffen oder, keine Ahnung, mit Lebensstil, sonstiges habe ich noch nachgefragt. Nee, das war
halt
die Empfehlung.
Also wir haben halt gefragt, was kann man machen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, um das zu verbessern? Wir haben einfach Hilfe suchend unsere Fragen gestellt und im Endeffekt war O-Ton, sorry, dafür seid ihr zu alt und es ist zu spät. Das war tatsächlich so die Kernaussage von diesem Telefonat, also sehr frustrierend.
Wobei die Aussage, ihr seid zu alt, haben wir öfter gehört.
Ja, gut.
Eigentlich immer.
Ja. Und jetzt kommt halt tatsächlich das, was für euch wirklich wichtig ist. Lasst euch von solchen Ergebnissen nicht demotivieren.
Ja, und dann kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Was schrottet die Spermien eigentlich? Weil wenn man sich die bestürzenden Zahlen anschaut, die zeigen nämlich, dass sich die Spermienqualität in den letzten 50 Jahren in den westlichen Ländern dramatisch verschlechtert hat, kommt man natürlich nicht umhin, sich zu fragen, woran liegt das denn? Und es gibt tatsächlich nicht den einen Faktor, und auch die Forschung tappte einigermaßen im Dunkeln. Es sind mal wieder die üblichen Puzzleteile, um die es geht. Alle Faktoren, die man im Visier hat, machen etwas mit den Zellen generell. Ob es nun der westliche Ernährungsstil, der Elektrosmog oder die umweltbedingten hormonellen Belastungen sind, Trinkwasser, Nahrung und so weiter. Und dieses Etwas, das in den Zellen geschieht, lässt sich am ehesten auf das reduzieren, was man ja oxidativen Stress nennt. Klar, das Zeitfenster von Männern ist größer, ja, aber nicht so groß, wie man lange gedacht hätte. Also auch ab 31 geht es beim Mann auch los. Und so alt warst du ja jetzt auch noch nicht, ne? Du warst, glaube ich, 37.
Ja, ich glaube, als wir gestartet haben.
Oder 36. Aber muss man halt auch sagen, viel im Auto, viel am Arbeiten, viel im Stress, wenig Schlaf. Das ist halt das moderne Leben, ne? Ganz unterschiedliche Faktoren vom modernen Leben sind offenbar für ganz viele Menschen von uns nicht gesund. Das gilt auch für die Eizellen natürlich.
Also wir hatten halt dieses Gespräch mit der Kinderwunschärztin. Was kann ich denn machen? Wie kriege ich denn das jetzt hin, dass das wieder alles gut wird?
Eine ICSI.
Sagt sie, ja, macht eine ICSI.
Kostet auch nicht so viel.
Das war O-Ton. Also tatsächlich, so diese Gedanken dieser Kinderwunschkliniken landen immer nur bei ICSI.
Aber ich glaube, die Kasse hatten wir, glaube ich, schon gewechselt.
Ja, wir sind extra.
Kurz vorher.
Wir haben extra die Kranken, damit wir sicher sind, dass die Krankenkasse auch die ICSI bezahlt.
Dann sind ja auch immer generell sind so Faktoren wie Weichmachern, Pestizide, Übergewicht. Okay, das hat jetzt bei uns jetzt
Also ich
glaube, okay, das war jetzt kein Thema bei uns mit dem Übergewicht. Aber es kann natürlich, es ist natürlich ein Faktor, der nicht gerade hilfreich ist. Genauso wie Insulinresistenzen, auch das ist oft unbemerkt. Das könnt ihr auf jeden Fall mal testen lassen. Elektrosmog oder was mir auch noch einfällt, bestimmte Medikamente. Also wenn ihr zum Beispiel ganz häufig ASS nehmt oder, ach ASS sage ich schon hier, nee, Paracetamol ist übrigens auch etwas, wenn ihr das öfter mal nehmt, kann auch die Spermienanzahl, Beweglichkeit und so weiter, ja, darauf eingreifend verändern. Doping, Stress ist natürlich auch so ein Riesenthema, was oft unterschätzt wird. Wir haben einfach heute sehr viel Stress und ich glaube, früher, vor 50 Jahren, waren die Stressfaktoren einfach andere. Da war man viel draußen,
also natürlich,
im Tageslicht.
Um einfach mal kurz von dem zu erzählen, was ich dann gemacht habe. Natürlich, ich bin sehr viel, wirklich sehr, sehr viel im Auto unterwegs und dann gab es ja so Themen wie Sitzheizung. Dann habe ich halt die Sitzheizung einfach grundsätzlich nicht mehr benutzt, habe versucht, das Handy nicht mehr in der Hosentasche zu tragen. Aber ich glaube, das waren alles so kleine Faktoren, die gar nicht so krass wichtig waren. Viel wichtiger war halt so grundsätzlich einfach die Erkenntnis, hey, dein Lebensstil ist echt scheiße. Ja, was man einfach so braucht, ne? Hab's dann zwar versucht zu reduzieren, aber wenn man so unterwegs ist, dann, naja, und dann ist man mit den Kunden unterwegs und dann quatscht man und dann raucht man mal eine und ja, auch wenn man so zu Hause war, privat unterwegs war, abends beim Grillen, hat man ja gerne auch mal ein Bierchen oder ein Glas Wein getrunken. Und nach diesem Gespräch mit der Kinderwunschklinik, das war halt wie so ein Schalter, ne? Das hat so Klick, hat's gemacht. Ich habe dann, glaube ich, noch eine Zigarette geraucht, habe die ganze Schachtel Zigaretten dann weggeworfen und dann war das Thema für mich durch. Und tatsächlich bis heute, also ich bin total happy damit.
Ja, du kamst nach Hause an dem Abend und hast gesagt, ich trinke null Alkohol, ich rauche gar nicht mehr, ich habe alles weggeschmissen, es ist für mich erledigt, für alle Zeiten ist es für mich das Thema durch, ich mache das jetzt. Und ich hatte das schon mal erzählt letztens, es war dann auch so, dass ich daran geglaubt habe, weil es einfach auch nicht von mir kam, sondern ich finde, das muss von jedem selber kommen, diese Motivation, gewisse Dinge einfach zu ändern und in sein Leben neu zu integrieren. Aber
wenn du das jetzt wirklich willst, Änder was in deinem Leben. Und dann kam natürlich das, was du ja auch gerne noch so dazu getan hast, dieses Vitamin D3, dieses...
Ich wurde immer ausgelacht hier, von der linken Seite hier von mir. Und zwar, ich habe das ja wirklich zelebriert. Ich mache das bis heute einfach, weil ich diesen Nutzen merke. Ich habe bestimmte Dinge, die supplementiere ich. Ich supplementiere nicht blind und ich mach's auch nicht alles. Ich lasse das natürlich auch im Blut mal checken. Habe ich jetzt zum Beispiel erst vor 2 Wochen gemacht. Und ich bin da echt ganz gut auch aufgestellt. Die haben das ja auch in der Kinderwunschklinik getestet. Jetzt nicht alles, aber so ein paar Sachen wie Zink, Selen und so weiter. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was die alles getestet haben. Auf jeden Fall war ich da schon ganz okay.
Ja, genau. Und auf der Basis von den ganzen Ergebnissen aus den Kinderwunschkliniken, von den Spermia-Ergebnissen, von den Ergebnissen, was die Blutanalysen auch bei mir gesagt haben, ne, mit den Vitalstoffen und so weiter, hast du ja dann so einen schönen Cocktail zusammen mit dem...
Ja, ich habe eben was zusammengestellt, wobei ich auch sagen muss, du kamst dann nach Hause und hast ganz viel gelesen und gegoogelt und das hat mich ja sehr überrascht, weil du hast Studien gelesen. Du hast dich da eingelesen, hast gesagt, ich nehme jetzt Vitamin E und ich nehme Vitamin C und das und das und das und das und das und rauche natürlich nicht mehr und Alkohol trinke ich nicht mehr. Und im Endeffekt kam da auch ganz, ganz, ganz viel von dir selber.
Rüdi, ne? Erzähl mal von Rüdi.
Rüdi
ist ein Heilpraktiker.
Rüdi ist Rüdi. Okay, wir hatten einen Heilpraktiker, aber das ist auch nochmal eine eigene Folge vielleicht auch nochmal wert. Ja. Und naja, ich war ja vorher schon da gewesen oder wir waren zusammen da so, aber da ging es natürlich wieder nur um mich, ne? Könnt ihr euch vorstellen, es ging ja eigentlich immer nur um mich, egal wo wir waren. Also wir haben ja wirklich verschiedene...
Nein, bei dem Termin, wo wir gemeinsam da waren, ging es um uns beide.
Ja,
wir hatten halt
für
auch
10
so ein
Minuten.
Paar Themen. Ja, okay, mein Anteil ist immer relativ, aber er hat mich auch untersucht und hat halt festgestellt und hat gesagt, hey, nimm doch zum Beispiel aktivierten Boxhorn.
Also das erweiterte Spermiogramm, haben wir gerade schon drüber gesprochen, das ist einmal der Nachweis von DNA-Strangbrüchen, aber es gibt auch Hinweise auf immunologische Faktoren, denn das Immunsystem, das reagiert manchmal auf die eigenen Samenzellen als Fremdkörper. Und die Folge ist eine Abwehrreaktion im Sinne einer Autoimmunreaktion. Das heißt, Antikörper können sich sowohl an die Spermien heften und sie damit in ihrer Beweglichkeit beeinträchtigen, was echt schlecht ist, als auch Faktoren ungünstig beeinflussen, die für das Durchdringen der Hülle der Eizelle notwendig sind. Und in der Reproduktionsmedizin ist noch umstritten, ob die Antikörperbildung allein ausreicht, die Fruchtbarkeit entscheidend einzuschränken. Also wenn mehr als 50% der Spermien mit Antikörpern behaftet sind, also dann könnte schon davon ausgehen, es ist eine starke Einschränkung vorhanden und ist nicht schlecht, wenn man das mal weiß, weil da kann man halt auch dementsprechend ja, die nächsten Schritte machen. Und das ist übrigens der MAR-Test. Und der misst diese Spermien-Antikörper. Und was auch noch integriert ist, das ist der Spermien-Funktionstest. Damit kann man untersuchen, ob die Spermien wichtige Kompetenzen haben, die man ihnen auch von außen nicht ansehen kann. Das ist nämlich das Ding, man kann das nicht immer von außen sehen. Sie müssen zum Beispiel mit der Spitze ihres Köpfchens in die Eizelle rein. Auch wenn übrigens ein Basisspermiogramm erstmal gut ist, ist es trotzdem nicht immer gut. Also auch dann, wenn es bei euch trotzdem nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, lasst es mal testen. Ich weiß gar nicht aktuell, ob man dafür noch was bezahlen muss. Wir mussten es ja selber bezahlen. Ja, hat sich aber gelohnt.
Auf jeden Fall, wenn es einfach nur die DNA-Fragmente sind, wo man das dann herausfindet und einfach mal so einen Gedankenanstoß bekommt, so hey, dein Lebensstil ist scheiße.
Vielleicht kann man aber auch sich das Geld einfach sparen für so ein erweitertes Spermiogramm und 300 Euro einfach direkt in gute Sachen reinstecken.
Oftmals ist es ja doch tatsächlich so, dass man selbst ist ja doch eher unfehlbar. Ne? Man glaubt ja schon an sich selbst. Man hat ja schon meistens so hey, hoppla, hier komme ich. Ne? Und gerade wenn so eine Standard-Kinderwunschklinik sagt, so hey, das Spermiogramm ist super. Dann denkt man sich doch sowieso erstmal so, hey, ich klopfe mir auf die Schultern und denke so an mir, ich achte drauf.
Ihr denkt euch jetzt, was kann man auch als Mann alles untersuchen lassen? Es gibt schon ein paar Sachen, die ihr checken lassen könnt. Also ärztliche Untersuchungen beim Mann können sein. Erstmal natürlich das Spermiogramm. Ne, das liefert nämlich erstmal die Grundlage. Und wenn euch das nicht weiterbringt, dann kann man nach einem erweiterten Spermiogramm schauen. Und dann kann man auch erweiterten Venen geschaut, in den Hoden. Aus anatomischen Gründen ist in über 90% der Fälle der übrigens auch der linke betroffen. Und diese hohen Krampfadern sind relativ verbreitet. Sie können, müssen aber nicht die Fertilität einschränken. Mit etwa 15% der angenommenen Unfruchtbarkeitsgründe rangieren die Varikozelen in meiner Frage 2. Und wenn es wahrscheinlich ist, dass das die Ursache für die schlappen Spermien ist, dann kann da zum Beispiel auch eine lokale Überwärmung mit hinterstecken. Und was macht man? Man kann eine kleine lokale Verödung, kann man zumindest mal drüber nachdenken. Genau. Die Anamnese ergibt möglicherweise zurückliegende Infektionen, zum Beispiel Mumpsvirus oder Chlamydien oder Gonokokkeninfektion. Ja, oder im Spermiogramm finden sich vermehrt Leukozyten, die ebenfalls darauf hindeuten können. Und eventuell schaut man gezielt nach Antikörpern im Blut, nimmt einen Abstrich oder wertet eine Urinprobe aus. Und bei akuten bakteriellen Untersuchungen werden diese antibiotisch behandelt. Häufigkeit liegt ungefähr bei 8%.
Ne, lasst euch nicht immer alles so schön reden.
Ich wollte noch erzählen, was man bei einem Spermiogramm mit auffallend wenigen Spermien machen kann. Und dann folgt nämlich ganz häufig eine Hormonuntersuchung im Blut. Und dabei wird das Gesamttestosteron und das freie Testosteron bestimmt. Weitere Hormone gegebenenfalls nach Einzelfall. Zum Beispiel kann es der FSH sein, dass das zu hoch ist oder LH zu niedrig. Oder vielleicht habt ihr auch einen hohen Prolaktinspiegel. Wie sieht es übrigens aus mit eurer Schilddrüse? Auch nochmal so ein wichtiger Faktor, sind die Schilddrüsenhormone alle gut ausbalanciert? Sind sie wirklich, wirklich gut? Bitte schaut da regelmäßig nach.
Das ist ja wieder die Theorien, dass man sagt, habt viel Sex, weil damit die Spermien immer schön frisch und jung sind. Ne? Also findet da
genau. Einen Mittelweg. Also früher gab es ja diesen Spruch, Spermien aufbewahren. Das ist aber wirklich, wirklich jetzt ohne Scheiß, das ist total veraltet. Das ist Quatsch. Hat man früher so gesagt, spaß dir auf und dann ist die Qualität gut. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Weil die Spermien...
Ja, Masse ist halt nicht immer Qualität, nee. Ne?
Also es muss sich schon regelmäßig erneuern und da gibt es tatsächlich auch Studien dazu. Wie soll man es formulieren? Wir haben dies in der Studie formuliert. Ich meine, jeden zweiten Tag sollte man mal sich Luft machen, ne? Oder? Es war doch so.
Ich weiß es tatsächlich
nicht. Ich meine, du hattest mir das damals mal gesagt, was du da gelesen hast.
Ja, oder
du? Nee. Nicht aufbewahren.
Das Thema
Das ist schon wichtig.
Aufbewahren ist halt
Das ist
wirklich
veraltet. So. Wir haben nämlich noch ein paar Gründe, warum ein Spermiogramm schlecht sein kann. Und zwar Alter haben wir schon angerissen. Entzündungen und Infektionen können ein Grund sein. Zum Beispiel, wenn ihr die Leukozyten mal euch anguckt, im Spermiogramm kann man sich das anschauen und die mikrobiologische Untersuchung, Test auf Bakterien, Viren, Pilze. Es kann eine Autoimmunerkrankung beim Mann sein, habe ich gerade schon erzählt. Der MRR-Test bringt Nachweis von Spermien-AK. Mit den Schilddrüsenhormonen habe ich erzählt. Extremsport. Ist schön, wenn man Sport macht, das ist eine wichtige Sache, aber Extremsport, also liebe Triathleten, das Problem ist einfach, wenn dein Körper zu viel Anstrengung erfährt, fährt er das Luxusprogramm Fortpflanzung tatsächlich auch herunter. Das sollte euch, das gilt übrigens auch für die Frau, euch beiden klar sein. Das
grundsätzlich alles, was extrem ist, ist
vielleicht habt ihr auch einen extremen D3-Mangel. Zu wenig
Vitamine
Schlaf.
Vitamine oder zu wenig Schlaf oder zu viel Stress, zu viel im Auto, zu viel Sitzheizung, was auch immer.
Vielleicht sind wir einfach generell nicht mehr ursprünglich.
Ja.
Weißt du, früher haben die Leute abends vorm Feuer gesessen und haben sich unterhalten. Dann waren die irgendwie alle gesünder wahrscheinlich. Dann haben die wahrscheinlich auch alle besser geschlafen.
Weiß ich nicht, deswegen hat unser Haus auch einen Kamin.
Ja, aber den haben wir gar nicht so oft an. Ne? Meistens ist abends der Fernseher an, was übrigens auch nicht so mega cool ist für die Gesundheit. Heute waschen wir unsere Wäsche mit Weichspüler, wenn es falsch ist. Also wir nicht. Aber vielleicht könnten wir besseres Bio-Waschmittel nehmen oder Thema Deo. Solche Sachen können wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Wir sind auf jeden Fall weit weg von dem ursprünglichen Leben, so wie es für uns als Mensch gedacht war. Es ist ja kein Zufall, dass es einfach so ein großes Thema heute ist. Ihr seid ja nicht alleine mit dem Thema. Wir waren nicht alleine. Also es gibt einfach so unendlich viele Paare, die dieses Thema trifft. Auch mit Anfang 20 übrigens. Bis ein Spermium ausgereift ist, das dauert 2 bis 3 Monate. Bis aktivierte Boxhorn-Kleesamen wirken, dauert ungefähr 3 bis 4 Monate. Also plant bitte ein paar Monate Zeit ein. Ja, aber nur mit Nahrungsergänzungsmitteln ist es natürlich nicht getan. Es geht ja also nicht darum, weiterhin vor der Glotze zum Abendessen Chips zu knuspern. Nee, falls ihr das jetzt denkt, ja, und ein paar Butterbällchen einzuschmeißen. Nee, aber wer tut das denn schon? Nee, ja. Natürlich nicht. Ernährt euch gut. Das heißt, die haben uns damals empfohlen, Mittelmeerkost. Es geht um gute Öle zum Beispiel. Olivenöl ist ein gutes Öl, ja. Was ein schlechtes Fett ist, das ist zum Beispiel, Sonnenblumenöl. Ist ein schlechtes Fett, wird hier gerne gekauft zum Braten.
Ja, ganz selten, ja.
Ich bin da, ich nehme das überhaupt nicht. Ich nehme wirklich nur gute Fette und darum geht es nämlich auch zum Thema Fette, Omega-3, ganz, ganz wichtig. Gerade im Kinderwunschkontext könnt ihr da ganz viel für tun. Ich kann euch ja mal alles erzählen, welche Supplements ihr nehmen könnt, um das Ganze so ein bisschen umzudrehen. Natürlich ist die Ernährung auch sehr entscheidend. Das heißt, wirklich guckt einfach auf frische Sachen. Kocht, wenn es geht, jeden Tag frisch. Reduziert den Zucker, Getreide bitte auch nicht so viel. Wurstfleisch, ja, Klar kann man mal Fleisch essen, Wurst ist ja sowieso jetzt nichts. Naja, ist halt auch alles sehr industriell verarbeitet, das darf man nicht vergessen. Ne? Kehrt zurück zur Natur, überlegt euch, was würde eure Großmutter davon essen? Würde sie das wiedererkennen, was ihr da gerade am Essen seid? Oder steht da irgendwo eine Zutatenliste drauf? Dann ist es jetzt nicht ganz so optimal, also die Chipstüte besser nicht.
Also zum Thema Ernährung muss man aber auch sagen, ne, da bist du ja bei mir auch wirklich offene Türen eingerannt. Also was die Menge des Fleischkonsums angeht, da haben wir die ein oder andere Ansicht. Cooles, leckeres vom Grill. Und manchmal brauche ich einfach auch mal ein schönes Stück Steak oder so, was mich halt einfach glücklich macht.
Was könnt ihr denn supplementieren, was euren, ja, was für eure Spermien richtig gut ist? Und zwar, es ist einmal die Folsäure. Das sollten ungefähr 400 Mikrogramm sein.
Genau, die habe ich auch genommen.
Hast du auch genommen, ne? Hm. Ja. Folsäure ist einfach ziemlich gut. Achtet da auf die Bioverfügbarkeit. Damit kannst du auf jeden Fall deinem Körper helfen und kann ein Schritt nach vorne sein. Wichtig ist außerdem Vitamin A. Vitamin A ist ein Hochhormon, genau wie Vitamin D übrigens. Das bedeutet, das ist eine wichtige Hormonvorstufe. Und damit wirkt es auch direkt an unterschiedlichen hormonellen Regelkreisen, zum Beispiel an denen der Schilddrüse, ist also auch für Zellneubildung verantwortlich. Vitamin A wird auch übrigens, wenn du zum Beispiel jetzt eine Frau bist und das hörst und schwanger bist, nimm bitte kein Vitamin A zusätzlich, weil zu viel Vitamin A als Supplement ist übrigens auch nicht gut fürs Baby. So, aber wenn du jetzt deine Spermien verbessern möchtest, macht das Sinn, genauso wie wichtige B-Vitamine, zum Beispiel B6 und B12, kommt vorwiegend in Fleisch, Fisch, Eiern, Vollkorn, was noch, Grünblattgemüsen vor.
Fleisch, Fisch und Grünblattgemüsen, also alles das, was ich sowieso total gerne esse. Ne, also das ist auch etwas, wo mein Körper regelmäßig danach schreit. Ne? Salat mit Rinderfilet schreiben. Boah, super, könnte ich jeden zweiten Tag essen.
Auch ein Sauerkraut übrigens zählen. Ist auch gut übrigens gegen depressive Verstimmungen, egal in welcher Form du es zu dir nimmst. Vitamin B12 wird über den Magen-Darm-Trakt nicht besonders gut resorbiert, deshalb wird es manchmal bei einem deutlichen Mangel gespritzt. Mittlerweile gibt es ja auch gute Präparate, die als Nasenspray über die Schleimhäute zum Beispiel aufgenommen werden.
Also tatsächlich zu diesem Thema Sauerkraut, eine kleine Anekdote. Das war doch, glaube ich, die Zeit, wo du auch viel selber fermentieren wolltest.
Genau.
Deswegen, weil wir das mit dem Selbstfermentieren ja dann doch irgendwie nicht geschafft haben. Aber es gibt auch wirklich verdammt leckeres Sauerkraut. Frisches Sauerkraut an der Wursttheke, was man dann halt auch selber machen kann, selbst kochen kann. Und das gibt so viele gesunde, leckere Sachen, die jenseits von Fastfood und so den typischen Schnitzel-Pommes-Gerichten liegen.
Eins der wichtigsten Vitamine für deine Fruchtbarkeit ist tatsächlich auch das Vitamin D. Das gilt für Männer und für Frauen. Es hat unzählige Auswirkungen auf die Fortpflanzung und die Fertilität. Unter anderem reguliert Vitamin D direkt die Hormonrezeptoren in den Zellmembranen. Es steuert also die Interaktion der Hormone mit den Zellen und es sorgt auch für eine gute Funktion der Spermienbildung. Mittlerweile deuten unzählige Untersuchungen auf einen Zusammenhang zwischen einer Unterversorgung mit Vitamin D und Unfruchtbarkeit sowie dem Auftreten verschiedener Schwangerschaftskomplikationen. Und das war nämlich bei uns dieses Vitamin-D-Problem auch.
Ja, ob man das nur auf Vitamin D zurückführen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es waren halt viele Faktoren. Also es war halt Vitamin D. Wir haben dieses Vitamin D, das hat zwei, Zink, Selen, Ubiquinol, Vitamin A.
Wichtig ist auch, Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin mit einer weitreichenden antioxidativen Wirkung. Ist wichtig in der Einnistungsphase des Embryos, ist aber auch bei Männern oder sorgt bei Männern für eine erhöhte Spermienanzahl und Spermienqualität. Die Dosierung ist angegeben, zumindest was ich jetzt gelesen habe, 600 IE täglich. Und Vitamin C übrigens auch ein wichtiges Antioxidant, ist übrigens auch ein wichtiger Bestandteil der Außenhülle eines Spermiums. Also eine gezielte Gabe von Vitamin C verbessert die Spermiogramme auf jeden Fall signifikant. Und zwar in allen Parametern. Spermienanzahl, Beweglichkeit und Morphologie. Fruchtzink macht flink, kennt ihr das? Zink macht flink und damit sind nämlich die Spermien gemeint, weil es extrem gutes Futter für die Spermien sind und verbessern ganz zuverlässig schlechte Spermiogramme. Guckt mal so, dass ihr bei einer Dosierung so zwischen 30 und 45 Milligramm täglich dahin kommt. Guckt aber bitte auch, wo ihr im Blut nach, wo ihr da so steht. Jod, auch ein ganz wichtiges Spurenelement. Ganz wichtig auch für die Fortpflanzungsorgane, die Ovarien, die Prostata. Also wirklich, Jod ist ganz, ganz auch in der Stillzeit ganz wichtig für das zentrale Nervensystem. Dosierung sollte, müsst ihr gucken, also Jod kann man auch im Urin ganz gut testen. Ja, ist auf jeden Fall gut für euch beide. Selen ist übrigens auch eine antioxidative und hat immunmodulierende Eigenschaften. Es wirkt schützend gegen diesen oxidativen Stress, wovon wir gerade gesprochen haben. Auch an deine Schilddrüse übrigens benötigt Jod. Und der Selenbedarf ist sehr einfach über ein natürliches Vorkommen in einem Nahrungsmittel zu decken mit Paranüssen. Isst davon 2 bis 3 Stück pro Tag. Oder du nimmst täglich 200 Mikrogramm täglich als Nehmein. Genau, also als Tablette sozusagen. Magnesium wirkt auch gut auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist die Kraftzelle. Und jedes Spermium hat 4 Mitochondrien. Das ist quasi der Motor in deiner Zelle. Und wenn der Motor schlapp macht, dann macht die ganze Zelle schlapp. Von dem her, Magnesium ist einfach ganz, ganz wichtig. Sorgt für eine gute Muskulatur, sogar eine Herzmuskulatur. Selbst da brauchst du ganz viel Magnesium. Wirkt auf die Hormone, also man sagt so, Magnesium ist so das Salz der inneren Ruhe. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Solltet ihr so bei 400 bis 600 Milligramm täglich sein. Ja, entweder auf 2 Dosen aufgeteilt oder auch auf einmal am Abend könnt ihr das nehmen. Auch ein Gamechanger, glaube ich, war bei uns das L-Arginin und L-Carnitin. Das sind nämlich auch Aminosäuren, 2 Aminosäuren. Das L-Arginin ist eine der semi-essentiellen Aminosäuren und dieser Nährstoff hat eine zentrale Bedeutung für unsere Gefäßgesundheit. Ja, L-Arginin sorgt für eine gute Durchblutung. Ja, und sowohl die männliche als auch die weibliche Fruchtbarkeit profitieren von der Arginineingabe. Und bei den Männern geht es dabei mal wieder um die Spermienbildung und die erhöhte Spermienanzahl und ihre Bewegungsfähigkeit. Dosis für Männer 1 bis 2 mal täglich 3000 Milligramm L-Arginin. L-Carnitin Auch ganz wichtig für die mitochondriale Gesundheit. Der Stoffwechsel wird gestärkt. Ist für eigentlich für alles Mögliche total gut, aber wir reden jetzt hier über die Fruchtbarkeit. Da ist die Dosierung ungefähr, solltest du gucken, dass du so bei 2000 L-Carnitin täglich bist. Boxhornklee-Samen aktiviert, hatten wir schon gesagt, ist auch ein Antioxidant. Ganz wichtig ist noch Resveratrol und Coenzym Q10. Da sollte man 100 bis 200 Milligramm Resveratrol nehmen und Coenzym Q10 ist neben Vitamin D und Folsäure einer der wichtigsten Vitalstoffe.
Das ist ja tatsächlich so, ne? Ich habe diese verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel genommen, habe das dann alles zusätzlich zu einem versuchten geänderten Lebensstil dann halt hinzugefügt und im Ergebnis sind wir dann tatsächlich dazu gekommen, dass wir jetzt diese zwei wunderhübschen, süßen kleinen Mädels haben. Gebt alles, ne? Es ist halt immer Teamwork, ganz wichtig.
Teamwork ist gut, ja. Eben. Man ist immer zu zweit und man möchte das zu zweit ja auch haben. Und wenn man das zu zweit haben möchte, was ja im optimalen Fall so ist, dann sind natürlich auch beide Teile für verantwortlich. Hier sind übrigens noch zwei Sachen, die du noch genommen hast. Und das ist einmal das Q10. Das hast du nämlich, ich wollte noch mal kurz sagen, wie viel man dazu da nehmen kann. Das ist Ubiquinol. Soll man übrigens auch als Ubiquinol nehmen. Das sind 200 Milligramm täglich hattest du genommen. Ubiquinol habe ich gekauft, war echt teuer.
Ich weiß nicht, du hast mal irgendwas gekauft. Da war eine russische Buchstabe, kyrillische Schrift drauf und kein Mensch konnte lesen, was da drin war.
Oh ja.
Ich hatte keine Ahnung, was das stimmt. Das ist.
Ich hatte noch was Russisches gekauft. Ich weiß es nicht mehr, was das war. Es sollte gut sein. Es lag bei uns im Kühlschrank eh nur rum. Hat keine
Nein, ich habe es genommen.
Hast du genommen?
Ja, natürlich.
Okay, dann müssen wir mal rausfinden, was das war, weil scheinbar hat es auch mitgeholfen. Als letztes, und das ist mir auch nochmal ein wichtiger Punkt, Alpha-Liponensäure, das ist nämlich eine schwefelhaltige Fettsäure. Sie wirkt als Coenzym auf dem ATP-Stoffwechsel. In den Mitochondrien, so. Und ist einfach mega. Ist einfach ganz, ganz toll. Könnt ihr 200 bis 300 Milligramm täglich nehmen. So, es ist eine lange Liste an Dingen, die man machen kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ja, vielen Dank, dass du offen über deine Erfahrungen und dass du mit mir darüber, über unsere Erfahrungen gesprochen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir hier ein bisschen zu sprechen darüber oder das auch zu teilen mit der Community. Möchtest du noch irgendwas den Hörern, HörerInnen draußen mitgeben? Ja, klar.
Vor allem, lasst euch nicht entmutigen. Geht mit ins Teamwork. Ihr habt einen wirklich wichtigen, essentiellen, wesentlichen Bestandteil dazu beizutragen, dass es halt ein voller Erfolg wird, ne? Ja, euer Kinderwunschthema. Und lasst sie da nicht alleine. Gerade mit dem Thema Lebensziel. Guckt, ob ihr vielleicht unnötige Dinge wirklich einfach sein lassen könnt und ob ihr halt irgendwie euer Sperma wirklich noch ein bisschen pimpen könnt, ob da nicht irgendwie noch Luft ist, unterstützt dabei und dann wird das ganze Thema nicht, ja, auch eine gewisse Leichtigkeit bekommen und euch auf jeden Fall sehr eng aneinander
spielen. Was würdest du sagen, wie war das bei uns rückblickend nach den 2 Jahren?
Ja, ich meine, als unser erstes Mädel dann geboren wurde, das war halt schon so, hey, haben wir gut gemacht, ne? Ich meine, das war halt wirklich gemeinsames Thema, ne? Wir haben halt wirklich beide, ich meine, klar, ihr Mädels habt immer am meisten damit zu tun. Wir sind ja dann relativ schnell raus. Ihr habt die ganze Schwangerschaft dann vor euch. Aber es war halt schon unser Baby und wir haben halt beide dafür gekämpft. Und das war halt schon ein schönes Gefühl.
Für dich war das dann in dem Moment, als der Herzschlag da war von der großen Kleinen, die auch noch klein ist, war ja dann für dich in dem Moment alles safe sozusagen. Also dieses Zittern, das hatte, glaube ich, eher ich. Du hattest am Anfang eher das Gefühl, glaube ich, dass das... Das wärst du mal abwarten müssen. So, die Freude, die hielt sich am Anfang bei dir so mehr in Grenzen, weil du ja eher dachtest, es passiert jetzt wieder so mit der Therapie, mit Dr. Pfeiffer. Das kam dann ja auch dazu, als wir im Juni das Gespräch hatten mit der Ärztin. Nach der Bauchspiegelung war das ja. Da waren wir ja im August schon bei Pfeiffer, beide bei Dr. Pfeiffer. Dann war der positive Schwangerschaftstest kam im September. Also das waren, glaube ich, diese wichtigen Schritte, dass die zusammengegangen sind. So.
Es ging dann tatsächlich hinterher sehr schnell, ne? Und du fragtest ja, was für mich so die schwierigste Zeit war, immer wieder dieses, das wieder nicht geklappt hat, ne? Dass wieder was da war, was dann wieder gegangen ist. Das war halt schon am schwierigsten, wo man irgendwann so die Hoffnung, den Glauben verloren hat. Aber als wir dann angefangen haben, unseren Lebensstandard, vor allem ich, wo wir dann halt dann hinterher die Geschichte mit Dr. Pfeiffer dann halt angehen konnten, dieses beim Mimogramm-Thema irgendwie versucht haben anzugehen. Dann ist ja der Knoten geplatzt und dann wurde es wirklich gut. Ne? Dann wurde aus der gesamten Story eine totale Erfolgsstory.
Was würdest du sagen, was war dein größtes Learning?
Ja, Lebensstil. Ne? Gesundheit ist halt alles. Und achtet auf euch.
Ich kann mich auch daran erinnern, als du angefangen hast, die Nährstoffe zu nehmen. Erstmal hast du nach, ich weiß nicht, wann das war, nach ein paar Wochen, glaube ich, waren es sehr erholt ausgesehen. Im Gesicht hat man es dir angesehen, dass du gesünder ausgesehen hast. Nicht, dass du vorher irgendwie krank gewirkt hast, aber du wirktest deutlich fitter. Und
ja, tatsächlich. Ich hatte immer so Augenringe.
Das war ja auch das, was du gesagt hast, dass du dich echt fit fühlst und dass du schon merkst, dass es vom Gefühl her einfach auch ganz anders ist.
Ja, das stimmt. Also ich habe es halt auch eine Veränderung gemerkt. Ne? Das muss man tatsächlich sagen. Also eine positive Veränderung.
Wenn ich jetzt sagen würde, nenne drei Sachen, die das Wichtigste waren, was uns zum Erfolg geführt hat, was du machen musstest.
Ja, ganz klar. Ne? Nicht rauchen, kein Alkohol und Pimp your Sperm.
Und gesunde Ernährung war natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Gut,
ne? Das ist jetzt Pimp your Sperm. Ne?
Wir fassen zusammen. Denkt an euren Lebensstil. Schaut einfach, dass das Handy nachts nicht unterm Kopfkissen liegt. Und tut euch was Gutes, schaut einfach, dass es euch gut geht. Tatsächlich war es auch so, fällt mir jetzt gerade noch ein, auch ein wichtiger Faktor. Das weiß ich noch.
Ja, das kann
du sein. Hast abends im Pool gelegen und du hast ja auch was Gutes mal getan.
Kann sein, das weiß ich tatsächlich nicht mehr so mit dem Pool. Ich bin ja deutlich seltener in dem Pool.
Ja, und du, ich weiß auch, das fällt mir jetzt auch dazu ein, und ich weiß auch, dass du mehr Schlaf, dass du darauf geachtet hast, dass du mehr Schlaf bekommst. Ja, also wir sind früher abends auch schlafen gegangen. Ich ja, weiß,
das,
dass
das kann durchaus sein.
Das
kann
ich weiß ich, dass es eine ganze Weile war, und es war auch in der Zeit. Also ja. Schlaf ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr unterschätzter Faktor.
Ja, das stimmt. Also wirklich, Schlaf ist, ich glaube, wirklich wichtiger, als viele Leute sich denken.
Wir sind, glaube ich, am Ende. Wir haben alles gesagt, was wichtig ist, was uns eingefallen ist. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir sehr gerne. Findet mich bei Instagram unter hallowunschkind_online. Freue mich immer sehr, von euch zu lesen. Und das nächste Mal hören wir uns dann übernächste Woche Sonntag zu dem Thema Eizellqualität. Dann geht es nämlich mal um die Frau. Und was kann man eigentlich machen, damit die Eizellen wieder in Schwung kommen? Denn man kann da ganz viel machen. Ein großes Danke einfach, dass ihr da seid. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Dahin. Tschüss.
Tschüss.